Agnanatimirandasya Gnananjala Sharakaya Shakshuru Melitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha.
So, dann wollen wir heute mal über die Geburt und den Tod und was so davor und danach passiert, ja, noch ein paar Aspekte dazwischen vielleicht sprechen. Wenn wir über das Leben in der Dualität sprechen, dann ist alles, was ist, geboren. Und alles, was geboren wurde, wird auch wieder verschwinden, also sterben. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Natürlich kommt es von Gott und geht zu Gott zurück. Die Frage ist hoffentlich damit beantwortet. Ja, eigentlich schon. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit zu füllen. Dann schauen wir uns das Ganze halt nochmal ein bisschen genauer an. Die Arten, wie sich etwas in der materiellen Welt manifestiert, scheint ganz unterschiedlich zu sein. Aber es folgt immer dem gleichen Muster. Aus dem Bereich der ursachenlosen Ursache, der Welt der Ideen oder Inspiration, scheint etwas in der geistigen Welt auf. Dort muss es dann eine Resonanz bilden und dann einen Kontext in der materiellen Welt finden, um sich dort einfügen zu können, ohne die Konsistenz zu beschädigen. Und das sind die drei Stufen der Existenz, über welche wir schon in einem der letzten Satsangs gesprochen hatten. Das gilt jetzt genauso für ein Staubkorn wie für ein Baby. Das gilt für den Bierbauch, der deshalb nur langsam in die materielle Existenz geboren wird, genauso wie für ein neues Konzept, etwas, zum Beispiel eine Idee, wie etwas betrachtet werden kann. Das ist immer das gleiche Prinzip. Paramahansa Sri Swami Vishwananda sagt dazu, dass es 27 Ebenen des Denkens gibt. Wenn diese einen Gedanken synchron denken, synchron fassen, dann ist es manifestiert in der Materie. Es kam mal jemand zu mir und er hat gesagt, ich weiß jetzt, wie Guruji die Dinge materialisiert. Er teleportiert diese aus einem Lager und gibt sie dann zu dem entsprechenden. Ihr kennt es alle, die meisten haben sowas auch schon mal direkt miterlebt, wenn er Schmuck, Lingams, Alltagsgegenstände oder auch Umstände oder Ergebnisse manifestiert. Diese Geschichten sind unzählig. Also fragte ich ihn, ob er den Schmuck teleportieren würde. Und dann hat er nur gesagt, dass es natürlich auch möglich ist. Und wir kennen da eine Menge Beispiele dafür, wo er einen Ring aus dem Grab oder eine verlorene Tasche wieder beschafft hat oder sowas. Aber wenn man versteht, dann sagt er, aber wenn du verstehst, dass die einzige Realität die Liebe ist und alles aus Liebe besteht, ist es viel einfacher, dieser Liebe eine neue, eine andere Form zu geben. Dies erscheint dann als Manifestation in der materiellen Welt. Alles ist also Liebe. Die Materie ist ein Ausdruck dieser Liebe. Alles, was vor der Geburt, vor der Manifestation in der materiellen Welt ist, ist einfach eine andere Form dieser Liebe. Es kann die unerfassbare Liebe der ursachlosen Welt sein, aber es kann auch ein Ausdruck in einer geistigen Welt oder einer non-dualen Welt sein. Jetzt hatten wir uns dieses sehr allgemein angeschaut. Wahrscheinlich ist für die meisten die Betrachtung eines Menschen vor der Geburt interessanter. Eine Seele existiert in der vollständigen Glückseligkeit und in der bedingungslosen Liebe, unerfassbar für den Verstand, weit hinter der Welt der Ideen. Diese ewig wachsende göttliche Liebe sucht immer neue Ausdrucksformen von sich selbst und daher erfindet diese Seele immer wieder Avatare von sich, die eine neue Form dieser bedingungslosen Liebe sind. Ein solcher Avatar mag mit dem Auftrag, eine neue, noch nie ausgedrückte Form in der Welt der Materie zu manifestieren, geschaffen worden sein. Dazu greift die Seele in die Welt der Ideen, der ursachlosen Inspiration ein und schafft dort einen entsprechenden Avatar. Dieser von der Seele erschaffenen und programmierten Avatar schafft wiederum einen weiteren Avatar, der sich nun in der Welt des Geistes manifestiert und damit erfassbar wird und damit aber auch Begrenzungen unterliegt. Die geistige Welt erzwingt Grenze, Weil ohne Grenzen es keine Wahrnehmung geben kann. Es braucht eine Unterscheidbarkeit. Auch wenn wir noch nicht von Raum und Zeit oder Dualität sprechen können müssen, sonst kann einfach nichts erfasst werden, wenn es sich nicht das eine von dem anderen unterscheiden lässt. In dieser geistigen Welt existiert nun dieser Avatar des Avatars der Seele, mit dem Auftrag der Seele, einen neuen und einmaligen Ausdruck der göttlichen Liebe in der materiellen Welt zu manifestieren. Jetzt wartet er nun in der geistigen Welt, bis sich ein geeigneter Kontext findet. Da die materielle Welt im Regelfall nur die menschliche Geburt, eine Schwangerschaft erlaubt, um die Konsistenz aufrechtzuerhalten, ist im Regelfall zumindest ein Beischlaf von unterschiedlichen Geschlechtern erforderlich. Jetzt habe ich mich gerade erstmal umgedreht, ob jemand mich böse anschaut. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob man heute sowas noch sagen darf. In 1-2 Jahren ist der Regelfall, zumindest in der zivilisierten Welt, dann vielleicht, dass unterschiedliche Geschlechter nicht mehr nötig sind. Also, wer weiß das schon. Na, jedenfalls wird dieser Avatar dann bei der Gelegenheit einen neuen Avatar schaffen, welcher in der Konsistenz der materiellen Welt langsam im weiblichen Teil der Geschlechter heranreift. Nur, dass ich jetzt nichts Falsches sage, es könnte natürlich auch in einem Mann der Beziehung heranreifen oder noch komplizierter. Ich habe letztlich mit einer Mutter gesprochen, deren Tochter sich als Mann identifiziert. Sie hatte, also die ehemalige Tochter, eine homosexuelle Beziehung und fürchtete, schwanger zu werden. Falls ihr das jetzt nicht versteht, also nicht auf die Reihe bekommt, dann seid ihr halt ewig gestrig. Und ja, by the way, willkommen im Club. Ich habe das irgendwie auch nicht geschafft. Bei mir vermutlich der Altersstarrsinn, also habt etwas Rücksicht mit mir. Wenn das jetzt mit all den Avataren zu kompliziert ist, dann habe ich noch was für euch. Also schauen wir uns mal nur kurz, denn es geht ja um die Geburt vor und dem Leben nach dem Tod, in dem Satz sagen jetzt, mal an, was der Avatar so alles im Leben anstellen könnte. Vielleicht wird er ein Computerspiele-Nerd. Was macht so ein Nerd? Er schafft sich Avatare, welche in verschiedenen Computerspielen verwendet werden. Ha, lustig, oder? Es ist jetzt auch ein bisschen aus der Mode gekommen, aber vielleicht erschafft sich der Mensch auch ein Golem. Also Avatare vom Avatar in der Materie, vom Avatar in der geistigen Ebene, vom Avatar in der Welt der Ideen, vom Avatar der Seele. Wenn wir noch ein bisschen genauer hinschauen, findet sich vielleicht sogar noch ein weiterer Avatar irgendwo dazwischen. Auch könnten wir uns ja auch ein Computerspiel vorstellen, wo sich mein Avatar einen Avatar baut. Oder in sozialen Medien, seinem Mailprogramm. Überall könnten sich Avatare vom Avatar rumdrücken. Und diese Avatare können theoretisch auch ein Eigenleben entwickeln. Jetzt wisst ihr, wie sich so eine Seele fühlt, wenn sie den Überblick verliert. Ja, zurück zum Avatar in der geistigen Welt. Der hat sich ganz schön was aufgehalst mit seinem Avatar in der materiellen Welt. Nennen wir jetzt den Avatar in der geistigen Welt persönliche Seele und den Avatar in der materiellen Welt Mensch, damit wir so ein bisschen den Überblick behalten können. Im Hinduismus würde man die persönliche Seele den Atman nennen und den Mensch Devoti, also jeder, der Gott hingegeben ist. Die persönliche Seele hat nichts mehr anderes zu tun, als seinem Menschen gelegentlich daran zu erinnern, dass er einen Auftrag hat. Er hat seinem Menschen die Freiheit mitgegeben und das ist hier der Trick. In dieser materiellen Welt kommt die ekstatische göttliche Liebe einen besonderen Kick, nämlich dass diese aus freien Stücken gewählt wird. Die persönliche Seele überwacht seinen Menschen und ihr ist so ziemlich alles möglich, aber in den freien Willen seines Menschen greift sie nicht ein. An die Regeln der Dualität ist die persönliche Seele auch gebunden, wenn sie in die Materie eingreift. Dies bedeutet, dass alles in der Balance sein muss. Ansonsten versucht sie halt den Kontext und die Konsistenz ihres Menschen aufrechtzuerhalten. Und das ist es, was ihr die Kopfschmerzen bereitet, also der persönlichen Seele, und den Schweiß auf die Stirn treibt. Ihr Mensch glaubt jede Menge Blödsinn, welche sich in Konzepten manifestieren, welche voller Erwartungen sind. Dieses Wissen ihres Menschen wie die Dinge und die Umstände zu sein haben, hindert die persönliche Seele daran, effektiv ihren Menschen zu helfen. Des Weiteren hat die persönliche Seele damit zu kämpfen, dass ihr Mensch wankelmütig ist. Alle 5 Sekunden will er was anderes, oft Widersprechendes haben. Die Wünsche, das Wissen und die Erwartungen bzw. die Anhaftungen an Konzepte und Dingen, das ist es, was den Menschen am Fortschritt hindert. Geschaffen wurde er, um die bedingungslose göttliche Liebe auszudrücken und in Glückseligkeit zu leben. Wenn dies dem Menschen gelingt, ist es auch sehr einfach, die ihm mitgegebene Aufgabe des besonderen göttlichen Ausdrucks zu erfüllen. Dem Menschen wurde der Verstand mitgegeben, als Werkzeug, damit er seine Aufgabe besonders einfach erfüllen kann. Der Verstand ist ultimativ mächtig, er manifestiert die subjektive und individuelle materielle Welt für den Menschen. Wenn der Mensch allerdings den Verstand nicht benutzt, sondern sich vom Verstand benutzen lässt, dann fängt das Drama an. Der Mensch kann seinen Verstand abtreten, das heißt, andere benutzen diesen und denken dann für ihn. Und das passiert immer, wenn der Mensch die Verantwortung nicht übernimmt. Und dann wundert der Mensch sich, dass die Welt, in der nicht so ist, wie er sie sich wünscht. Aber die Welt ist immer so, wie er sie sich wünscht. Und wenn es ein Wunsch war, keine Verantwortung zu übernehmen, dann ist die Konsequenz, dass er seinen Wunsch nicht mehr erkennt. Dann kommt dann noch dazu, dass der Mensch möglicherweise den Verstand zu seinem Herrn macht. Und das passiert öfters, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und der Verstand ist ein grausamer Herrscher. In diesem Fall wird er von Ego, Logik und Angst regiert, welches eine Welt voller Leid erschafft. Auch hier mag der Mensch seinen Wunsch, sich vom Verstand regieren zu lassen, nicht mehr erkennen. Aber in der Konsequenz ist dieses dem Wunsch völlig egal. Wenn die Macht des Verstandes, des Menschen und die persönliche Seele zusammenarbeiten, gibt es fast keine Grenze mehr, für was möglich ist. Ihr kennt vielleicht NLP, Neurolinguistic Programming. Und wer das mal ausprobiert hat, der hat diese Erfahrungen gemacht. Alles Wissen, alle Konzepte werden einfach losgelassen und nur das erwünschte Ziel ist der Fokus. Dann erkennt man, wie virtuell die Materie ist und wie leicht auch der Mensch alles manifestieren kann. Das Problem sind dabei immer nur die Konsequenzen, das Karma, wenn man so will, weil alles immer in der Balance ist. Das darauffolgende Leid ist die Hauptursache, dass der Mensch keine Verantwortung übernehmen möchte. Es ist seine Macht, welche er mehr fürchtet als seine Unmacht. Und damit kommt er aus einer falschen Schlussfolgerung, die aus dem Verstand, dem Ego und der Angst geboren ist. In der Bhagavad Gita heißt es dazu, dass der Mensch das Recht zur Handlung hat, aber nicht an den Früchten seiner Handlung. Ein altruistischer Standpunkt ist auch der sichere, um die Lebensaufgabe zu erreichen. Es ist die selbstlose, Gott dargereichte Handlung, welche zur Glückseligkeit und zur Überwindung von Geburt und Tod führt. Also was ist der Unterschied von Tod und Schlaf? Die persönliche Seele ist immer im Kontakt mit seinem Menschen. Aber ist der Mensch immer im Kontakt mit seiner persönlichen Seele? Wie sehr erreicht ihn eine Inspiration, Humor oder wie sehr ist er mit seinem Auftrag noch verbunden? Sobald der Mensch einmal die Kontrolle über seinen Verstand verloren hat und das Ego dadurch an der Macht gewonnen hat, verliert er den Kontakt zu seinem eigentlichen Wesen, welches die Glückseligkeit und die Liebe ist. Damit bewegt er sich dann vom Sein zum Haben. Plötzlich hängt der Mensch an Dingen, Konzepten und Wünschen an, welche ihn an die materielle Welt fesseln. Alles, was der Mensch sich wünscht, wird erfüllt werden. Oft nicht so, wie er sich das vorstellt, aber immer so, dass alles in Balance ist. Die Wünsche beziehen sich nicht nur auf materielle Dinge, sondern vor allen Dingen auch auf Konzepte und Ideen, wie sich etwas zu verhalten hat. Und alles, was dann zum Zeitpunkt des Todes nicht mit einem Fingerschnippen losgelassen werden kann, erzwingt eine Wiedergeburt, da es noch offene Rechnungen gibt. Aber noch sind wir jetzt bei der Geburt, bei der in die Welt kommen von allen möglichen und unmöglichen Dingen. Der Mensch ist durch seine Anhaftung und durch seine Wünsche und damit durch sein eigenes Verschulden im Kreislauf der Geburt und des Todes gefangen. Die eigene Halsstarrigkeit, immer Recht haben zu müssen mit seinen Ansichten, hat ihn den Kontakt zu seiner persönlichen Seele verlustig werden lassen. Und wenn er nicht mehr mit seiner persönlichen Seele kommuniziert, so kommuniziert er doch mit Freunden und Feinden, anderen Menschen, welchen die gleichen Probleme haben. Und durch seine Kommunikation und deren Art, welche er selbst zulässt, wird eine Blase geschaffen und jetzt für the sake of the Satsang können wir sagen, geboren, in welcher er sich bewegen darf. Diese Kommunikationsverhaltensblase beschreibt, welches Verhalten und welche Kommunikation von ihm akzeptabel ist. Solange er diese nicht verletzt, gibt es kein Problem. Aber sollte er mit seinen Handlungen oder mit seiner Kommunikation diese Blase verletzen, dann sucht er sich besser gleich neue Freunde und neue Feinde, weil das wird sanktioniert und bestraft. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Im traumlosen Schlaf ist der Mensch in der Realisierung der eigenen Göttlichkeit, im traumlosen Schlaf, ohne Ego und ohne jedes Konzeptes oder einer Begierde. Im Traum dann ist er mit seiner persönlichen Seele verbunden und in der Realisierung seiner Existenz ohne Beschränkungen von Raum und Zeit. Dies schafft eine total andere Art der Erkenntnis und der Übersicht in seinem Leben als Avatar der Seele. Das Erleben ist holistisch und funktional und ist somit im völligen Gegensatz zu seinem Wachbewusstsein, welches vom Verstand betont, nur seriell und auf der Basis der geglaubten Logik funktioniert. Daher gelingt es dem Menschen nicht, sich an seine Träume zu erinnern oder diese sinnvoll erfassen zu können. Während des Aufwachens mag es noch flüchtige Eindrücke geben, aber sobald die Gewohnheiten des Egos und der geglaubten Konzepte wieder aktiv sind, haben sich die bewussten Erinnerungen aufgelöst. Zurück bleibt ein Gefühl analog der nächtlichen Erfahrung. So mag jemand, der den ganzen Tag Horrorfilme angeschaut hat, morgens im Bett furchtsam im Schweiß gebadet aufwachen. Ein anderer hatte den letzten Tag mit liebevollem Dienst am nächsten verbracht und wacht freudig mit einem tiefen Glücksgefühl auf. Immer entsprechend, wie die Erfahrungen in dem anderen Bewusstseinszustand aufgearbeitet werden. So ist der Tod und der Schlaf sehr verwandt miteinander. Alles, was geboren wurde, muss auch sterben. Da gibt es keinen besseren oder schlechteren Tod. Im größeren Zusammenhang kann man immer den richtigen Sinn darin erkennen. In Abhängigkeit vom Bewusstsein des Menschen und von seinen Anhaftungen und Wünschen vereinigt er sich wieder mit seinem Schöpfer, der persönlichen Seele. Der materielle Körper und das Ego, welche sich in der materiellen Welt gebildet hatten, bleiben in der materiellen Welt und lösen sich entsprechend der innewohnenden Konsistenz in Gott auf. Auch dies ist ein mystischer Prozess. In Gott geht nichts verloren und damit bleiben trotzdem alles Erlebte und Gebildete für immer existent. Für unseren Zusammenhang und die Betrachtungsweise ist der Körper und das Ego nur noch als ein Schatten und als eine Gewohnheit vorhanden. Damit sind im Wesentlichen auch die Sichtweisen der seriellen und der logische Ansatz der Erfahrung verloren. Die persönliche Seele hat die Erfahrung des Lebens seines materiellen Avatars aufgenommen und bildet in der geistigen Welt eine neue Resonanz, um seinen materiellen Avatar wieder in der materiellen Welt zu manifestieren. Natürlich nur, wenn die gestellte Aufgabe der Seele noch nicht vollbracht wurde. Hierbei spielt der letzte Gedanke eines Menschen die entscheidende Rolle und bestimmt, um was sich die Geburt und das Leben des neuen Avatars drehen wird. Auch die Stärke der Anhaftungen und der Wünsche des letzten materiellen Avatars erzwingen Umstände des nächsten Lebens vom neuen materiellen Avatar. Dies kann sehr komplex werden und möglicherweise tun sich viele Seelen zusammen, um Umstände für ihre Menschen zu schaffen und die Voraussetzungen dann entsprechend. So könnte eine persönliche Seele einen Avatar senden, dessen Aufgabe es ist, Mutter oder Vater von einem Avatar einer anderen persönlichen Seele zu sein. Diese Art der Organisation ist dann für den menschlichen Verstand nicht erfassbar und völlig irrelevant. Es macht gar keinen Sinn, dass sich der materielle Avatar an sowas erinnern sollte. Alle Erinnerungen vorhergehenden Inkarnationen sind in der persönlichen Seele vorhanden und werden dem Menschen nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Aber meist manifestiert sich das Wissen der von früheren Inkarnationen aber nur als Zuneigung oder Abneigung, als Anziehung oder Abstoßung in Situationen oder mit Personen. Der Mensch, der seine Freiheit realisiert, hat in der Kommunikation mit seiner persönlichen Seele sowieso Zugang zu allem Wissen. Am Ende des Lebens, wenn das Leben an ihm vorbeizieht, kann er ein gutes Urteil über seine Erfahrungen fällen. Der materielle Avatar stirbt dann immer mit einer Idee, wie er es im nächsten Leben besser machen kann. Wenn allerdings ein besonders unbewusstes Leben geführt wurde, kommt es vor, dass sich dieser Prozess nur automatisch abläuft und ein nächstes Leben einfach aus den Anhaftungen und Wünschen erzwingt. Wer ein besonders bewusstes Leben geführt hat, kann im Gegensatz dazu die Umstände seiner nächsten Inkarnation selbst wählen. Und dies muss dann nicht mehr zwangsläufig eine Inkarnation auf der materiellen Welt sein, sondern könnte auch in astralen Welten geschehen. Das Leben geht immer weiter. Unser Ausflug in die materielle, duale Welt mit vielleicht Millionen von Inkarnationen ist schlussendlich auch nur ein kurzer Augenblick in unserem Sein durch die endlosen Dimensionen der Liebe. Jai Gurudev.
Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Premse Bolo Satguru Deva Shri Swami Shwana Mahaprabhu Ki Jai.